Ja, herzlich willkommen hier bei Radio X 101,4 MHz, 90,5 zum Kabel. Mein Name ist Ron Wortreich. Ihr hört Index, das aktuelle Stadtmagazin, die zweite Stunde. Mit mir im Studio heute Andreas Locke, freier Publizist in Frankfurt, und Heinz Scholler, Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gegenstandpunkt. Wir haben uns eben unterhalten über die Bildung und da über die Ausbildung. Und ich möchte, Heinz, dein letztes Statement aufgreifen, was dir an der Konkurrenz innerhalb der Bildung so missfällt, wenn ich dich da richtig verstanden habe. Das war doch, dass sie eigentlich auf eine Art was durchsetzt, nicht am Geld, sondern am Wissen, die Unterscheidung in Direktor, das ist jemand, der da oben steht, führt und sehr viel Geld verdient, und dem Arbeiter, das ist jemand, der die Arbeit tut und dafür wenig Geld verdient. Diese Unterscheidung, die hat dich so ein bisschen noch gestört.
So ist es. Ich kann es auch nochmal im Klartext sagen. Die kapitalistische Klassengesellschaft, die erledigt die Frage, wer welchen Job kriegen soll, wer welchen Posten ausüben soll, auf die sozusagen neutrale Art und Weise, dass es die Leute schon in der Schule um Zertifikate, um Zeugnisse, um Zugangsberechtigungen zu weiterer Ausbildung konkurrieren lässt und es ihnen dann sozusagen selber in die Schuhe schiebt, als ihre mangelnde Leistung oder Leistungsfähigkeit bei der Vermittlung von Wissen, wenn für sie hinterdrein bloß ein Posten im unteren Hierarchiebereich abfällt. Und Chancengleichheit, hatte ich zuletzt darauf aufmerksam machen wollen, Chancengleichheit ist kein gesunder Standpunkt, weil Chancengleichheit legt sich gerade nicht damit an, dass es diese verschiedenen Klassen in der Gesellschaft gibt, sondern Chancengleichheit propagiert gewissermaßen genau umgekehrt die Reinheit, die Unbeflecktheit der Bildungskonkurrenz, damit die Gerechtigkeit der Leistungsauslese stattfindet, damit ganz unbeeinflusst von äußeren Faktoren sozusagen die Besten auf die besten Plätze kommen.
Hinterher kommt dann eben die Elite raus, die auf die guten und hohen Plätze kommt und um die es dann eben auch geht. Die muss auch unterschieden werden von dem ganzen Rest.
Ja, Elite ist das. Das ist der nächste Punkt, wo es sich noch lohnt, ein bisschen drauf rumzureiten. Elite. Das ist die Vorstellung von, es gibt welche, die sind zu Leitungsfunktionen berufen und die dürfen und sollen dann leiten, und andere sollen denen Gefolgschaft leisten, und leiten und Gefolgschaft leisten ist sozusagen ein arbeitsteiliges Verhältnis, an dem das Funktionieren von dem ganzen Laden angeblich hängen soll. Also Elite, soll man sich bitte nicht drüber täuschen, Elite ist ein Verhältnis von Führung und Gefolgschaft, ist damit gemeint und angesprochen. Es ist so, dass in der Bundesrepublik Deutschland war Elite lange Jahre, lange Jahrzehnte ein bisschen so etwas Anrüchiges. Da stand man mehr so auf sozialdemokratischen Parolen wie Gleichheit, Chancengleichheit und solches Zeug. In der Zwischenzeit hat Elite dieses Anrüchige eigentlich so ziemlich vollständig eingebüßt. Und hat stattdessen auch als Sprachdenkmal eine lobende Färbung angenommen. Der Arbeitnehmer, der nicht zur Elite gehört, worauf ist er angewiesen? Dass ein Elitehänger ihm Arbeit gibt. Der Arbeitgeber, der Unternehmer und meinetwegen auch sein wissenschaftlicher Zuarbeiter, sein wissenschaftlicher Berater, oder der Onkel Doktor und so weiter und so zu. All das sind Figuren, von denen die gewöhnlichen Leute abhängen. Und die gewöhnlichen Leute, die können also geradezu von Glück sagen, wenn die Elite ihren Job ordentlich erfüllt. Das ist ein einziges Glück für die Angehörigen der Nicht-Elite. Na bitte sehr, da würde ich ein klein wenig näheres Besehen empfehlen, worin die Jobs der Elite denn jetzt eigentlich bestehen und ob sie das Prädikat der Dienstleistung für die Nicht-Elite denn wirklich verdienen. Naja, bitte sehr, was macht denn der Richter? Der verknackt die Leute, meinetwegen, die sich am Eigentum vergangen haben. Also bitte sehr, dann ist die Funktion des Richters eindeutig die, er ist der Wächter darüber, dass bei uns das Privateigentum gilt, also sehr viele Leute von der Benutzung von Reichtum und nützlichen Sachen ausschließt. Oder der Betriebswirt, naja, das ist der Vogel oder meinetwegen auch der Betriebsingenieur. Das sind die Typen, die in der Fabrik dafür sorgen, dass anständig rationalisiert wird, dass die entsprechenden Maschinchen hingestellt werden und, sofern sie Betriebswirt sind, die dafür sorgen, dass sich das feine Maschinchen und die Anwendung der Arbeitskraft daran auch lohnt für den Betrieb, in einem nachzählbaren Gewinn sich ausdrückt und so weiter und so zu. Der Lehrer, ich kann nicht helfen, liebe Lehrer, objektiv ist es so, egal was Lehrer sich so denken mögen, die Lehrer, die sind also nicht die Veranstalter, aber die Durchführer der von mir vorhin gegeißelten Auslese an der Schule. Also bitte sehr, Elite sollte man ein klein wenig hinterfragen und auf gar keinen Fall darauf hereinfallen, was dieser Ausdruck heutzutage transportieren will, nämlich ein gelungenes Führungs- und Gefolgschaftsverhältnis, wo vor allen Dingen die Geführten sich glücklich schätzen können, wenn sie anständige Elitehänger ihr eigen nennen.
Also bei Elite, Heinz, denkst du vielmehr daran, dass damit Führungs-, Leitungs- und damit auch Herrschaftsfunktionen eben in dieser Gesellschaft verbunden sind und die werden also, das hast du eben ausgeführt, über das Bildungssystem verteilt. Jetzt ist das eine Kritik von, die ist im Augenblick überhaupt nicht zu hören am Bildungssystem, sondern eher eine andere. Und wir schauen uns aber mal so ein bisschen überhaupt an, was es denn für Kritikpunkte gibt im Augenblick an dem System Bildung. Ich will mal so drei Sachen aufzählen. Also eine Kritik, die es so gibt, ist, naja, die Wissenschaft säße halt im Elfenbeinturm, man würde von ihr nur Forschungsergebnisse bekommen, die überhaupt kein Mensch gebrauchen kann. Dann gibt es aber auch genau die entgegengesetzte Kritik, die Wirtschaft würde viel zu sehr, die Wissenschaft würde viel zu sehr an der Industrie entlang forschen und man würde überhaupt nicht mehr so ein grundlegendes und allgemeines Wissen hinbekommen. Und dann gibt es schließlich noch so eine Sorge, die vor allen Dingen im Augenblick von Politikern, aber auch insgesamt von der Gesellschaft vorgetragen wird, die Wissenschaft, geht die überhaupt korrekt mit unseren Steuergeldern um und oder verplempert die nicht? Das sind alles Sorgen oder Kritiken, die man im Augenblick hört, vorgetragen an der Wirtschaft. Wie würdest du die einschätzen, Andreas?
Du kannst ja das Gleiche auch auf die Schule beziehen. Ich glaube, das ist auch sehr anschaulich, ne? Diese Art und Weise, der Schule vorzuwerfen, ihr bringt nicht die richtigen Leute heraus, die Unternehmen brauchen. Ne? Der Heinz vom Gegenstandpunkt hat ja sehr schön erklärt, wie heutzutage Ausbildung ist. Sie verblödet Leute. Wenn sie Wissen nicht als ich gebe es her, die Leute sollen etwas wissen, sondern als ein zu beschränkendes, als ein Mittel der Auswahl behandeln, dann kommt auch etwas sehr Komisches heraus. Die Leute stellen sich übrigens auch so dazu. Ne? Ich brauche es nur bis zur nächsten Prüfung wissen und manche werden sowieso ausgeschlossen. Dann gibt es tatsächlich mitten im Bildungswesen, und das ist sein Skandal, ein Ausschluss vom Wissen, ein Desinteresse an Wissen, aus mir wird ja sowieso nichts, jede Menge halbe und ganze Analphabeten. Das züchtet unser Bildungssystem, gerade weil es an der Marktwirtschaft und am Kapital ausgerichtet ist. So, und dann kommen die Unternehmer daher und sagen, ja, wenn wir für die schlecht bezahltesten Stellen die Leute auswählen wollen oder auch für unsere Ausbildung stellen, dann stellen wir fest, die Leute haben nicht das Richtige im Kopf, was wir gerade brauchen, das, was in unserer Ausbildung, in unserer Branche und so weiter gerade gefragt ist. Ne? Und der eine, der Elektrokonzern sagt dann, die können ja noch nicht einmal richtig ausrechnen, wie sich Stromstärke, Widerstand und so weiter zur Leistung verhält. Der nächste sagt, ja, das wäre mir etwas das wäre mir vollkommen egal, aber wenn die, ja, folgende Qualifikationen, die in meiner Branche gerade wichtig sind, anwenden können. So ist es so, das Schulwesen, das Ausbildungswesen ist in einer marktwirtschaftlich-kapitalistischen Gesellschaft mit Notwendigkeit getrennt von den Bedürfnissen der Unternehmer selber. Warum? Weil es eine Voraussetzung schafft, weil es nur aber immerhin eine Voraussetzung schafft, nämlich irgendwie gebildete Menschen dem Unternehmertum zur Verfügung zu stellen. Und weil eine Ausbildung inklusive Berufsschule und Berufsschulpflicht dann vom 6. bis zum 18. Lebensjahr 12 Jahre dauert und zum Abitur 13, dauert das auch so und man weiß wirklich nicht vorher, was die gerade brauchen. Der unverschämte Anspruch von Unternehmern ist immer, wenn doch das ganze Bildungswesen und überhaupt diese ganze Gesellschaft auf nichts anderes ausgerichtet ist als unseren Nutzen. Bitte schön, warum ist der nicht passgenau, den ich gerade haben will? Ne, und dann kommt auch ein völlig absurdes Phänomen in die Welt, zu sagen, die haben was gelernt. Manche haben ja auch wirklich was gelernt. Einige werden ja immer ausgewählt, während andere ausgeschlossen werden vom Wissen. Und einige haben etwas gelernt, sogar bis zum Abschluss eines Universitätsstudiums. Und dann stellt sich die Frage, werden die gerade gebraucht? Und wenn Unternehmer sie gerade nicht brauchen, dann wird ein Urteil über sie gefällt. Und das Urteil ist für sie selber verheerend. Eigentlich aber auch ein Urteil über unsere Gesellschaft. Das Urteil heißt, das, was du an Wissen hast, ist unbrauchbar, daher bist du überqualifiziert, falsch qualifiziert. Etwas zu wissen, wie man Natur beherrscht, wie man dies oder jenes macht, das spielt keine Rolle mehr. Wenn es gerade ein Unternehmer nicht braucht, bist du nicht tauglich, der falsche Mann überhaupt. Warum sind solche überhaupt ausgebildet worden? Warum hat man die in die falsche Richtung gelenkt? So sind dann die Kritiken. Deshalb, weil das Unternehmertum von seinem gerade konjunkturell unterschiedlichen Bedarf dann fragt, brauche ich solche?
Du sprichst jetzt zum Beispiel einen Punkt an, der in letzter Zeit gerade vorgekommen ist. Das war die Ausbildung der Informatiker, die ja, weil die Branche so boomte, gar nicht gut genug laufen konnte. Die Branche hat dann so gut geboomt, dass man die Stellen, freien Stellen gar nicht mehr mit inländischen Informatikern besetzen konnte. Dann wurde per Gesetz erlaubt, indische Informatiker hier arbeiten zu lassen, bis zu dem Punkt, wo die Branche jetzt eben nicht mehr boomt. Jetzt sind die Stellen frei und mittlerweile zeigt sich im Sinne von im Nachhinein weiß man es, es wurden zu viele ausgebildet. Das willst du damit, darauf wolltest du hinaus. Dennoch die Frage, die sich die Politik jetzt so ein bisschen versucht zu stellen, die sich vielleicht auch die Studenten stellen, wenn sie mit den falschen Parolen rauskommen, wir sind ja die Ressource für die Nation. Nämlich diese Frage, wie praxisnah müssen wir, wollen wir, können wir ausbilden?
Es ist immer die gleiche Frage. Das Ideal der staatlichen Ausbildung ist so ungefähr passgenau, wie ein Handschuh, zu den Bedürfnissen der Unternehmer, die überhaupt bestimmen, was eine Qualifikation ist, wie viel Dumme und wie viel Gescheite sie gerade brauchen, wie viel schlecht Ausgebildete und gut Ausgebildete sie gerade haben wollen, dass das zueinander passt. Unternehmen, auch das soll man nicht vergessen, können viele Gescheite auch gar nicht gebrauchen. Sie stellen für einen schlecht bezahlten Beruf und einen schlecht bezahlten Job auch niemanden ein, der ausweisen kann, er wüsste etwas mehr, er hätte eine bessere Ausbildung. Da heißt es, der wird bestimmt unzufrieden, nachher stiftet er uns Unruhe, weil der nicht für sein Leben denkt, das gehört sich auch an dieser stumpfsinnigen Stelle meine Pflicht zu tun. Also von dem Standpunkt aus wird ständig gefragt, von Staatswegen her, passt denn unsere gesellschaftliche Ausbildung mit ihrem Herstellen von vielen etwas dümmeren, dumm gehaltenen Menschen und etwas weniger höher qualifizierten genau zum Bedürfnis unserer gerade umziehenden Unternehmerschaft? So, und von dem Standpunkt aus kannst du sagen, dieses genau passend kann gar nicht sein. Die Unternehmer wissen doch ein halbes Jahr vorher noch nicht, wie viele Leute sie entlassen oder brauchen. Die langfristige Planung ist in einer Gesellschaft, die sich der Planung doch gerade entziehen will, die gar nicht sagt, für den gemeinsamen Nutzen planen wir hier etwas, sondern es kommt darauf an, welche Unternehmenskonjunkturen gerade anstehen. Das ist beherrschend. Eine solche Gesellschaft kann auch gar nicht anders als immer ein wenig an dem Bedarf vorbeiplanen. Trotzdem gibt es immer diese heftigen Beschimpfungen, auch Selbstbezichtigungen der Hochschule. Wir haben ja völlig falsche Studiengänge, wir haben die völlig falschen Leute ausgebildet, wir Schulen orientieren uns nicht genug an den Bedürfnissen der Wirtschaft, die brauchen mehr Bäcker, die nachts schaffen oder gerade mehr Elektroniker. Und weil es kein objektives Kriterium dafür gibt, muss man sagen, woher kommt eigentlich der Antrieb? Immer zu sagen, von Staats wegen, jetzt ist eine Bildungskrise. Jetzt ist eine Bildungskrise, so geht's wirklich nicht. Wir stellen dieses ganze Bildungswesen auf den Kopf. Naja, das wird dann nie daran entschieden, was wirklich im Ausbildungswesen passiert. Wäre ja auch komisch. Sondern politisch-praktisch entschieden. Unzufriedenheit kommt dann auf, wenn Politiker mit der Stellung ihrer Nation in der Welt, mit dem Erfolg ihrer Wirtschaft auf dem Weltwirtschaftsfeld nicht zufrieden sind. Und dann wird quasi in einem Umkehrschluss der mangelnde Erfolg, den man einfordert, das müssen wir doch einfach haben. Wir Deutschen müssen einfach mehr Erfolge auf der Weltwirtschaft haben, als ob da nicht konkurriert würde. Dann wird quasi so rückwärts und falsch geschlossen. Na dann muss ja irgendetwas im Bildungssystem im Argen liegen, denn sonst, so ist quasi der Entschluss, sonst hätten wir ja lange die riesigen Erfolge. Und gern wird der Vergleich mit dem Ausland herangezogen. Ne, die USA haben große Erfolge, militärisch, ökonomisch und so weiter. Ne, und dann wird in einer geradezu klippschulhaften Logik, die niemand anzweifelt, ungefähr so argumentiert. Amerikaner haben als Hochschulabschlüsse zum Beispiel Bachelor und Master. Na, dann, wenn die Erfolg haben auf dem Weltmarkt, dann ist unser Diplom eben das Verkehrte. Dann brauchen wir das. So wird argumentiert. Also von der Wirkung auf, die haben das angemessene Verhältnis von Verdummung und Zuteilung von Wissen. So wird geschlossen. Dann hätten sie wohl auch das richtige Verfahren. Und zur Zeit, das ist eigentlich ein sehr wichtiger Punkt, den ich unbedingt heute noch ansprechen möchte, geht es ja so, Politiker gleich welcher Partei sagen, für das Ausbildungswesen, die Schulen und Hochschulen brauchen wir mehr Markt und Konkurrenz. Also für diese von der Konkurrenz ums Geld getrennten Sphären, die aber für nichts anderes da sind als Rohstoff ausgebildete Menschen, Rohstoffwissen auszuscheiden, damit sich Unternehmer daran auswählend betätigen können. Für diese Sphären wird heutzutage ja die Forderung erhoben, da müssten wir mehr Markt und Konkurrenz reinbringen.
Genau, schauen wir uns also mal den Bereich an. Du hast jetzt eben nochmal gesagt, dass die Kritik am Bildungssystem gar nicht so sehr aus den Leistungen des Bildungssystems erfolgt, sondern eher aus den Leistungen der Wirtschaft und der Stellung des Staates zu diesen Leistungen, aus dieser Unzufriedenheit vielleicht mit den Leistungen. Und dennoch verordnet ja die Staatsführung, die Regierung der Bildung dann ein paar Maßnahmen. Und du hast es angesprochen, Dein Stichwort war mehr Konkurrenz. Ich will es mal ein bisschen konkretisieren. Also in den Gesprächen sind, oder in den Vorschlägen der entsprechenden Gesetze, sowohl landes- als auch bundesweit, sind, glaube ich, sowas, dass Studiengebühren eingeführt werden sollen oder erhöht werden sollen. Die Haushaltssouveränität der Unis soll eingeschränkt oder auch verändert werden. Die Konkurrenz der Unis soll verbessert werden untereinander. Studierende sollen möglicherweise die Unis bewerten. Die Einstellung von Drittmitteln soll verbessert oder auch sogar mehr notwendig gemacht werden. Vielleicht soll es sogar zu Privatuniversitäten kommen und dererlei Dinge mehr bis hin zu Elite-Universitäten. Also die Bildung wird dem Konkurrenzdruck und einer Konkurrenz ums Geld ausgesetzt und soll sich mehr so organisieren wie ein Geschäft. Das ist, glaube ich, das, wie die Regierung sich im Augenblick vorstellt.
Ja. Es ist so, wir haben ja einige Argumente genannt, die darauf hingedeutet und erläutert haben, wie das Ausbildungswesen einerseits getrennt von der kapitalistischen Benutzung unserer ganzen Republik ist, andererseits nur dafür überhaupt durch die Trennung nützlich ist. Jetzt wird mit einmal von sozialdemokratischen wie christdemokratischen und von freidemokratischen Denkern sowieso, aber auch von Grünen so getan, als ob das eine einzige Fehlentwicklung, eine unkapitalistische, unmarktwirtschaftliche Fehlentwicklung gewesen wäre. Und zwar wird so getan, als wenn Lehrer, Wissenschaftler, Studenten, Schüler, wenn die nicht einer noch härteren und zwar aufs Geld bezogenen Konkurrenz unterworfen würden, dann käme ja nie etwas heraus. Es wird so getan, als hätte es so etwas wie eine Lizenz zur Faulheit gegeben, wenn Lehrer fürs Ausbilden, Professoren fürs Forschen, Studenten fürs Studieren und Schüler fürs Lernen freigestellt wurden. So nach dem Motto, ohne Geld ist das alles nichts. Wir brauchen bloß einen Gedanken herzunehmen. So, bei den Studenten wird gesagt, wenn ihr nicht bezahlt, dann taucht wahrscheinlich das Studium für euch nichts. Nur was man bezahlt, schätzt man. Nur wo Studiengebühren erhoben werden, so zynisch wird argumentiert, könntet ihr es überhaupt richtig schätzen, was ihr dort tut, dann seid ihr Kunde und König und gleich werden die Gedanken, die euch die Professoren beibringen, besser und umfangreicher und ihr lernt schneller und besser. Natürlich einerseits eine absurde Lüge. So nach dem Motto, wenn ich mehr abdrücken muss, dann geht das Denken schneller. Andererseits aber auch ein sehr interessanter Hinweis auf den Zwangscharakter der Arbeit in unserer Gesellschaft. So nach dem Motto, in dieser Gesellschaft ist es so, die große Mehrheit ist in Geldnöten, hat nie genug Geld, ist so immer gezwungen, sich nach jedem Kommando ihrer Chefs, ihrer Vorgesetzten zu richten, schön die Hände an die Hosennaht zu legen und zu sagen, jawohl, und diese Geldnot wird jetzt einfach in Bezug auf das Ausbildungswesen als Faulheit übersetzt und behauptet, durch Zwang, Abschaffung des Beamtenstatus, Evaluierung, ein schönes Wort, Beurteilung, Leistungsbeurteilung von Denkern und Ausbildern, wird jetzt, da käme dann genau ein Mehr an richtigen, passenden und so weiter Gedanken. Das ist natürlich einerseits absurd, vollkommen absurd. Wie soll man, bitteschön, den Gedanken eines Biologen mit dem eines Mathematikers vergleichen. Gedanken, so nach dem Motto, wie viel Mark sind sie denn wert? Wie viel Euro kann man denn für diesen Gedanken ausschütten? Die absurden Seiten werden ja auch kritisiert. Da ist schon manch einer drauf gekommen, wonach soll man mich denn bemessen? Nach Seitenzahl aufsetzen? Naja, dann muss man eben mehr dummes Zeug schreiben und öfter veröffentlichen, da gibt es schon genug von und das läuft dann so. Aber andererseits nehmen wir es mal ernst. In dieser ausgebildeten kapitalistischen Gesellschaft besteht der Staat, bestehen die Bildungspolitiker darauf, der wahren Charakter des Wissens muss stärker durchgesetzt werden. Kostpreise setzen wir dafür fest. Und
ich will nochmal auf den, also welche Auswirkungen das auf das Bildungssystem hat, dass dieses System eben dem Gelddruck ausgesetzt wird. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Aber das erste Urteil, das du gefällt hast, auf das will ich nochmal hinaus. Du hast gesagt, das zeigt den Zwangscharakter der Arbeit im Kapitalismus. Kannst du das gerade nochmal erklären?
Es ist so, als ob unsere Bildungspolitiker eine Wahrheit verbreiten wollen. Die Wahrheit, dass die hier arbeiten müssen, immer so wenig Geld davon bekommen, dass der Zwang zur Arbeit nie abreißt. Wir sind eine riesig reiche Republik. Der Reichtum steigt ständig. Produktivitäten steigen durch wissenschaftliche Erkenntnisse und so weiter. Und für die arbeiten müssen, bleibt immer die Frage, ich muss doch arbeiten gehen, ich muss einen Job finden. Wenn ich keinen Job habe, bin ich ziemlich schnell am Ende meiner Mittel. Wenn ich meinen Job verliere, steht's ganz mies da. Und dieses Verhältnis, auch auf die Bereiche, wo es bisher feste Anstellungen, Beamtenverhältnisse, Freisetzungen gab nach dem Motto, die denken schon nützlich für unsere Gesellschaft, aber die müssen ja frei denken. Das sind Professoren, Forscher und so weiter, Ausbilder von unseren Kindern, die wollen wir dem gewöhnlichen Zwang der Konkurrenz, dass man den Job verliert, nicht unterwerfen, weil das muss ja sein. Diesen Standpunkt kritisieren jetzt unsere Politiker und sagen, auch bei denen kann Zwang nur helfen. Das ist der Standpunkt, die unangenehme Seite, das Widerliche, was heutzutage als Einsicht in, ach Gott, die müssen auch mal ran, genommen wird. Es ist eben auch nie sehr schön, wenn andere Leute dann sagen, denen geschieht's auch mal recht, weil da beruft man sich auf den eigenen Schaden, den man erleidet, und wünscht ihn anderen auch an den Hals, statt zu sagen, warum muss es denn eigentlich immer Schaden sein?
Denn damit hast du ja eine Wahrheit ausgesprochen, den Zwang zum Arbeiten, den Zwang zum Geld verdienen, den hat natürlich wirklich jeder hier in dieser Gesellschaft, und für die meisten, das hat der Heinz von ausgeführt, besteht das darin, dass sie für andere arbeiten gehen. Dann dürfen sie sich eben nach der Decke strecken. Jetzt schauen wir uns aber nochmal das Bildungssystem an. Das soll ja mehr der Konkurrenz des Geldes ausgesetzt werden. Und du hast es eben schon mal ein bisschen angesprochen, wird dann Bildung besser? Werden dann die Weisheiten, die rausgefunden werden, werden die besser? Lernen dann die Schüler wirklich schneller, die Studenten? Schreiben die dann bessere Examen?
Ach, das ist fast so wie kleine Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Nein, die Rücksichtslosigkeit gegenüber allen, die sich im Ausbildungswesen als Ausbilder, Schüler, Studenten, als Professoren und so weiter aufhalten, die Rücksichtslosigkeit bringt natürlich nicht mehr Gedanken hervor. Andererseits merkt man aber gleich, unser Staat denkt, das kann ich mir leisten. Dass ein solcher Gedanke aufkommt, mehr Rücksichtslosigkeit, mehr Druck, mehr Geld bezahlen, weniger den Leuten bezahlen, das kommt nur auf, wo man sagt, wir haben eine gewisse Grundlage. Wir haben die Gewissheit, wir haben genug Leute zur Auswahl. Und vor allen Dingen, wir haben auch genügend Aufstiegswillen gezüchtet. Es ist so, jeder weiß, wenn sein Kind oder er selber, wenn er in der Ausbildung ist, den Abschluss nicht schafft und dann nicht einen Job kriegt und der Job wird meistens daran gebunden, dass man irgendeinen Abschluss schon mal vorweisen kann, einen Schul- oder Ausbildungsabschluss. Der wird seinen Lebtag in dieser Gesellschaft bei allen Reichtümern, die sie produziert, in schlechtere Verhältnisse und Lebensverhältnisse getunkt und bleibt darin. So ist es in der Regel. Und daher gibt es dann auch etwas ganz Fatales, nicht die Kritik an solchen Verhältnissen, nicht die Kritik daran, dass man schon lange genug Wissen und Naturbeherrschung hat, um alle leichter leben zu lassen, sondern es gibt was ganz anderes. Es gibt einen verbissenen Aufstiegswillen, einen Konkurrenzwillen, der angestachelt wird von den Eltern an den Kindern, so nach dem Motto, pass auf, dass du die anderen aus dem Felde schlägst, dass du zu den Besten gehörst, denn sonst wird nichts aus dir. Und Darauf kann sich offensichtlich auf diese falsche Anpassung an schlechte Verhältnisse, kann sich offensichtlich unser Staat, unsere Politiker so felsenfest verlassen, dass sie sich dann auch so darauf beziehen, Rücksichtslosigkeit geht allemal und die Leute müssen sich eben nachrichten und es wird schon genügend rauskommen. Wir brauchen uns übrigens auch nicht Sorgen machen. Alles, was in den letzten Jahrzehnten in diesen oder in anderen Ländern an sogenannten verfehlten Bildungsreformen gelaufen ist, hat den Kapitalismus nicht gebremst. Der behilft sich schon. Eigentlich müsste man ihn kritisieren und sich nicht um ihn sorgen, ob er sich letztlich ins eigene Fleisch schneidet mit seiner jüngsten Reform.
Ja, Andreas, du hast eben geschlossen mit dem Satz, man müsste sich eigentlich, oder du würdest dir, machst dir eigentlich keine Sorgen um den Kapitalismus, dass der überlebt, dass der weitergeht. Das tun allerdings doch ein paar Leute hier in Deutschland, unter anderem die Regierung, aber auch eine ganze Menge am Stammtisch. Und einer der Vorschläge, die sie dazu machen haben, um Deutschland zu retten, um die Wirtschaft nach vorne zu bringen, ist, wir brauchen unbedingt Elite-Universitäten. Heinz, brauchen wir die wirklich und worum geht es dabei? Was ist das für ein Gedanke?
Ja, ich brauche die schon gleich nicht. Aber ich kenne Adressen, Interessen, die behaupten jedenfalls von sich, damit steht und fällt ihre Zukunft. Also versetzen wir uns momentan schnell nochmal in den Dezember letzten Jahres, die Zeit kurz vor Weihnachten. Die Studenten protestieren. Der Anlass ist, die Bildungsetats werden allüberall heruntergefahren und Bildung insgesamt, das Bildungswesen, so das etablierte Bildungswesen soll billiger kommen und das durchaus auf Kosten der Leutchen, die da drin beschäftigt sind oder die da drin studieren und so weiter und so zu. Dagegen protestieren die Studenten, zum Beispiel mit der Parole, die Regierung, wenn sie an der Bildung spart, vergeigt Deutschlands Zukunft. Haben wir schon darauf hingewiesen, dass das nicht eine Parole ist, die uns zusagen würde. Ganz im Gegenteil, wir halten das für eine Scheißparole. Aber es gibt Menschen, die finden diese Parole ganz toll. Diese Menschen sitzen in der Regierung der Bundesrepublik Deutschland. Und es ist mir so vorgekommen, als wollte unser Kanzler, ja, als hätte der sich diese Studentenkritik ein kleines Stück weit zu Herzen genommen und wollte ihr eine Antwort verabreichen. Die Antwort, die dann kurz vor Weihnachten erfolgt ist, in der Art und Weise, dass die Regierung der Bundesrepublik Deutschland sich ganz offiziell als bildungspolitisches Programm die Elite-Universität auf die Fahnen schreibt. Das kommt mir so vor wie eine Präzisierung, eine Richtigstellung oder Klarstellung des Slogans, an der Bildung entscheidet sich Deutschlands Zukunft. Die Präzisierung aus dem Kanzleramt, die Klarstellung, auch an die Adresse der protestierenden Studenten, die heißt, Deutschlands Zukunft hängt nicht etwa an dem Bildungswesen überhaupt, so wie es hergebracht ist, sondern Deutschlands Zukunft hängt an einer Elite der Elite. Das ist mal wieder eine erste Bemerkung, die ich dazu machen möchte. Das ist mal wieder ein sehr verachtungsvolles Verhältnis zum Wissen, was sich in dieser Vorstellung von Elite-Uni, Spitzenforschung, Deutschland braucht mehr Nobelpreisträger und so weiter und so zu, ausdrückt. Verachtungsvolles Verhältnis insofern, die Breite des Wissens, das die Menschheit in der Zwischenzeit angesammelt hat, die wird da ja geradezu für vernachlässigenswert erklärt. Da kommt jedenfalls die Zukunft Deutschlands nicht her, dass seine oder viele seiner Leute vieles wissen, sondern im Gegenteil, nach der Seite hin macht das Probleme, nämlich Probleme der Finanzierbarkeit. Und der Teil der deutschen Bildungsreform hantiert mit dem Wegschmeißen, mit dem verachtungsvollen Umgang mit den breiten Qualifikationen, auf die man andererseits stolz sein soll, auf diese 40% eines Jahrgangs, die mittlerweile die Hochschulreife erreichen und so zu, soll man ja einerseits stolz sein. Andererseits werden dieselben Leutchen jetzt in Verhältnisse getunkt, die laufen auf eine Dequalifizierung auch der wissenschaftlichen Elite hinaus. Das ist ein verachtungsvoller Umgang mit den Qualifikationen, die diese Leutchen sich da in ihrem Studium erworben haben. Es wird ungefähr so gesagt, naja, so der akademische, die breite akademische Masse, diese akademischen Klempner so ungefähr, da hängt Deutschlands Zukunft ganz bestimmt nicht dran. Im Gegenteil, die machen das Problem, dass sie so viel kosten und so wenig leisten.
Also du willst damit sagen, einer der Argumente in dieser Reform, nämlich Elite-Universitäten müssten her, das wäre schon wieder eigentlich der Grund dafür würde schon wieder angeführt werden, das Geld, nämlich das viele Geld, das für die vielen Leute in der Bildung ausgegeben wird, einfach unnötig wird von der Wirtschaft nicht so gebraucht.
Ja, erstens das und zweitens will ich darauf aufmerksam machen, das ist doch dann gerade kein Vorzug, weder für die betroffenen Leutchen noch für den Gesamtladen, wenn diese Kommilitoninnen und Kommilitonen sich einen Haufen Wissen reingezogen haben, weil gesetzt den Fall, es wäre so. Es wird gesagt, das nützt uns alles nichts. Die sind teils über, teils unterqualifiziert. Jedenfalls müssen sie insgesamt billiger kommen, kürzer studieren, besseren Durchlauf oder wie das heutzutage so schön heißt, die Parole, eine weniger lange Ausbildungszeit, dafür eine längere Benutzungszeit. Und damit ist schon wieder darauf angespielt, ja, am Arbeitsmarkt entscheidet sich doch Wert oder Unwert eine Qualifikation. So, jetzt kommt der Kanzler und präzisiert, wie das gemeint ist mit die Bildung ist die Zukunft des Ladens. Es ist so gemeint, es geht um die Spitzenleistungen. Und Spitzenleistungen, naja, das ist jetzt auch gleich wieder überhaupt kein Geheimnis, an welchem Maßstab gemessen die Spitze denn sein soll. Also was der Maßstab für Spitze ist. Es geht einerseits um die Anwendungen von Wissen auf so ausgesuchten wirtschaftlichen Gebieten wie Gentechnik, Biotechnologie, meinetwegen auch Atomforschung, Informationstechnologie, halt diese ganzen Dinge, die die verantwortlichen Standortverwalter auffassen als, das wären Zukunftsschlager. Das wäre die Innovationsoffensive, hat der Kanzler ja auch gesagt, die der Standort Deutschland dringend nötig hätte. Zukunftsschlager, da ist durchaus immer gleich an die Produkte gedacht, die aufgrund der Anwendung solchen Spitzenwissens zustande kommen und Produkte, die den Weltmarkt durch ihr Neuheitspotenzial und ihr Geldverdienen oder Geldabsahnpotenzial besetzen können. Also an solche Anwendungen ist bei Spitze gedacht und zum anderen ist bei Elite-Universität und Spitzentechnologie an Folgendes gedacht. Da erhält das Wissen, was da in Rede steht, eine ganz eigenartige und ausschlaggebende Zusatzeigenschaft. Was ist denn an dem Spitzenwissen das Interessante? Ja, das Wissen allein ganz bestimmt nicht, sondern dass es ein Wissensvorsprung ist, zumindest auf Zeit, den sich der Standort Deutschland gegenüber anderen Standorten zulegt. Also ein Wissensvorsprung, gemeint im Sinne von, wir pachten ein Wissen, das wir anderen vorenthalten. Bei unseren Konzernen, bei unseren Betrieben, meinetwegen auch bei unseren Forschungsinstituten. Da ist doch sofort an bei Wissen und Wissensvorsprung ist doch sofort an Exklusivität, quasi an ein privates Eigentumsverhältnis beim Wissen gedacht. An ein Stück weit Monopolisieren von Wissen. Das soll es bringen, um den Standort in seinem weltwirtschaftlichen Lebenskampf da voranzubringen. Das ist die Vorstellung von Spitzenwissen.
Auch das, Heinz, das füge ich dir jetzt einfach hinten dran, du korrigierst mich, wenn ich da falsch liege, auch das, also deine Ausführung, wirft nicht so ein günstiges Licht auf die Art und Weise, wie in diesem Land hier die Bildung organisiert ist, weil sie natürlich, weil sie dann den Bedürfnissen des Kapitals sozusagen wieder folgt.
Ja, auf eine ganz ausgesuchte, absurde Art und Weise. Exklusivität wollte ich klargestellt haben. Als eine am Wissen speziell geschätzte Eigenschaft ist genau genommen ein totaler Widerspruch zum Wissen. Wissen ist wirklich etwas Allgemeines, ein Allgemeingut. Und wer dieses Gut besitzt, der nimmt niemand anderem etwas weg. Ganz im Gegenteil. Wenn mehr Leute das einmal eins können, naja, dann ist dem Ersten, der es erfunden hat, doch nichts weggenommen, sondern ganz im Gegenteil, alle möglichen Leute sind befähigt, mit dem Einmaleins mehr anzufangen. Nach der Seite hin ist Wissen und Exklusivität ein totaler Quatsch. Andererseits ruht und rastet die Gesellschaft des Privateigentums nicht, bis sie eine Verlaufsform entdeckt hat, wie man Wissen exklusiv machen kann. Die Verlaufsform, die kennt dann auch jeder, die heißt Patent. Auf Zeit wird ein exklusives Recht an einem Drumwissen, an einer Erfindung ausgesprochen und dieses Recht kann der Erfinder dann zu Geld machen. Dieses Recht kann er verwerten. Und damit ist Stichwort Verachtung, verachtendes Verhältnis zum Wissen. Auch schon mal wieder ziemlich viel in dieser Disziplin Verachtung des Wissens geleistet. Mit dem Patent und dem Patentrecht und dass man das zu Geld machen kann. Naja, bitte sehr, da kommen halt diese oft beklagten Zustände ganz systemgemäß zustande, dass bekannte, von mir aus Heilmittel, weil sie Eigentum der Pharmaindustrie sind, überhaupt gar nicht der bedürftigen Menschheit, was weiß ich, den AIDS-geplagten Leuten in Afrika, zur Verfügung gestellt werden, sondern dass da die Schranke des Preises dazwischen ist. Und obwohl das Wissen bekannt ist, obwohl die Verfahren zur Herstellung von Heilmitteln bekannt sind, kommen die einfach nicht an die Bedürftigen dran. So, Patent war mein Stichwort gewesen. Die Vorstellung von der Elite-Universität und der Spitzenforschung ist ungefähr so etwas wie die Übertragung dieses Exklusivverhältnisses zum Wissen auf den ganzen Standort. Auf den Standort Deutschland zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Es ist wie, man will sich gewissermaßen ein Patent auf die wissenschaftlichen Zukunftsschlager verschaffen, die zugleich ökonomisch verwertbare Zukunftsschlager sein sollen in dieser Vorstellung. Und am besten verschafft man sich dann gleich das Patent auf die Köpfe, die dieses Wissen da entweder schon in sich tragen oder gewissermaßen auf Kommando und durch Bereitstellung von Geld und Sachmitteln bereitstellen sollen. Also eine Ressource im Kampf der Nationen. Das ist die Vorstellung von Bildungsoffensive, von Elite-Universität. Und von daher noch einmal meinerseits die Warnung, schließt euch bloß um Himmels Willen nicht diesem Slogan an von die Bildung wäre die Ressource. Das ist ein für alle Mal ein Scheiß-Slogan, weil er von aller Anfang an und vollkommen unkritisch die Maßstäbe der kapitalistischen Standortkonkurrenz unterschreibt und sich selber anpreist als der Funktionär, der es am besten vermag, dass Deutschland gewinnt und die unausbleiblichen Verluste der Konkurrenz anderen aufheißt.
Schauen wir uns noch ein Argument an, das die Kritiker dieser Bildungsreform, nämlich die, die davon betroffen sind, nämlich die Studenten, im Wort führen. Das ist dieser Satz, die Bildung darf keine Ware sein.
Oder Bildung ist keine Ware, ja. Das ist ganz seltsam. Einerseits sind sie damit konfrontiert, dass unsere staatliche Führung einfach sagt, schade, wir haben schon so viele Dinge gehabt, wie zum Beispiel Infrastruktur, Post, Eisenbahn und sonst wie, da finden wir es viel schöner, wenn das eine Ware wird. Da kommt zwar nichts Neues als Dienstleistung in die Welt, aber es ist hervorragend, wenn daraus ein privates Geschäft wird, wenn Unternehmen daraus entstehen, wo Unternehmer sich privat bereichern können. Zwar geht kein Brief schneller ab, im Gegenteil, es werden Postkästen abmontiert, aber es wird ein privates Geschäft. Und so stellen sie sich auch zur Bildung, so nach dem Motto, dann könnte doch, wenn genügend Leute bereit sind, genügend dafür zu blechen, dann könnte doch auch das Betreiben einer Privatuniversität oder von vielen Privatuniversitäten etwas Lohnendes sein. Und das erlauben sie ja immer mehr. Aber eine andere Seite will ich dazu sagen. Eigentlich kommt das ja sehr kritisch daher. So nach dem Motto, alles. Aber Bildung sollte doch nun wirklich keine Ware sein. Wie wird denn da gedacht? Es wird so ähnlich gedacht, wie manchmal hört man es von Ärzten und anderen, Gesundheit darf doch keine Ware sein. Wie wird da gedacht? Da wird gedacht, das ist doch etwas ganz Wichtiges. Bildung oder Gesundheit, das braucht doch jeder. Und wenn man dafür bezahlen muss, dann kommt da doch nicht jeder ran. Obwohl es da ist, und obwohl es gebraucht ist, kommt man dann nicht an Bildung oder an Gesundheit heran. Hoppla, muss ich da sagen. Ihr habt was gemerkt, aber falsch gemerkt. Es ist so. Jawohl, Bildung ist da, man kommt nicht heran. Gesundheitsmittel sind da, man kommt nicht heran. Es ist eine Frage des Geldes. Aber das ist doch mit allen anderen Dingen auch so. Warum wollt ihr denn nur an Bildung oder Gesundheit eine Ausnahme anmelden? Habt ihr nicht gemerkt, dass es schon lange auf dieser Welt genügend Mittel gibt, um genügend Lebensmittel, genügend Wohnraum, all dies auch zu schaffen? Man kommt nur deshalb nicht ran, weil es ein Geschäftsmittel für Kaufleute sein muss. Also zu kurz zu sagen, Bildung sollte doch nun wirklich keine Ware sein. Die Kritik sollte lauten, es sollte überhaupt, was man braucht, was man herstellen kann, keine Ware sein, weil da wird das Geld verdienen zum Mittel gemacht, Leute von dem, was da ist oder produziert werden kann und was sie brauchen, auszuschließen. Das ist im Grunde genommen der richtige Schluss aus der wahre Bildung in dieser Gesellschaft.